Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Hesse, Handke, Habermas, man kann eigentlich zu jedem Buchstaben des Alphabets solche klangvollen Namen finden, die alle verbindet, dass sie Autoren des Suhrkamp Verlags sind. Vor 70 Jahren wurde der Verlag gegründet und wir schauen zurück. Aber wir haben auch eine der jüngeren Autorinnen des Hauses zu Gast, Nina Bussmann, mit ihrem neuen Roman Dickicht. Vor 70 Jahren wurde der Suhrkamp Verlag gegründet und damit eine der bedeutenden intellektuellen Institutionen dieses Landes. Große Feiern wird es Corona-bedingt zwar nicht geben, aber es lohnt sich mal zurückzuschauen auf die bewegte Geschichte des Verlags, der ja erst im letzten Jahr wieder einiges zu bewältigen hatte. Da war die hitzige Debatte um Peter Handke und den Literaturnobelpreis, aber auch der Umzug ins neue, noch immer nicht ganz fertiggestellte Verlagshaus am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz. Bevor wir über eines der Bücher sprechen, die der Verlag selbst zu seinem 70. Geburtstag herausgebracht hat, schaut Rudolf Schmitz in die Geschichte des Hauses.
Lieber Suhrkamp, natürlich möchte ich unter allen Umständen in dem Verlag sein, den Sie leiten.
Mit diesem solidarischen Gruß ließ Bertolt Brecht keinen Zweifel daran, wo er die Zukunft seines Werkes sah. Im Verlag von Peter Suhrkamp, der am 1. Juli 1950 gegründet werden sollte. Die Nationalsozialisten hatten den unbeugsamen Suhrkamp, der den Verlag von Samuel Fischer durch die Nazizeit steuerte und auch verfemten Schriftstellern die Treue hielt, im April 1944 im KZ Sachsenhausen interniert. Nach 10 Monaten war seine Gesundheit ruiniert. Suhrkamp wurde entlassen, zeitlebens litt er unter den Folgen der KZ-Haft. Sein Elan als Verleger, der vor allem in der Bildung und Liebe zur Literatur eine Hoffnung für Deutschland sah, konnte das nicht bremsen.
Im Verkehr mit meinen Kollegen habe ich gefunden, dass die großen und echten Verleger von Dichterwerken tatsächlich in ihre Dichter verliebt waren. Mit der Ehrfurcht, der Gewogenheit, der Zartheit, der Begeisterung und der Scheu des Liebhabers. Und auch mit dem ständigen Bedürfnis nach persönlichem Kontakt.
In den ersten beiden Verlagsjahren publizierte Suhrkamp Bücher von T.S. Eliot, Max Frisch, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Haldor Laxness und selbstverständlich Hermann Hesse. Dem deutsch-schweizerischen Schriftsteller war er in herzlicher Zuneigung verbunden. Die Bewunderung für Hesse war es auch, die den jungen Siegfried Unseld in den Verlag brachte. Er hatte über Hesse promoviert und ließ bei seinem Idol durchblicken, dass er nach einer Tätigkeit als Lektor suche.
Warum gehen Sie nicht zu meinem Freund Suhrkamp? Der ist krank und er sucht einen Nachfolger. Aber Sie können sich das gar nicht vorstellen. Für mich war der Suhrkamp-Verlag der Olymp. Da habe ich nie dran gedacht, dass es möglich ist.
6 Jahre nach seinem Verlagseintritt wurde Unseld zum persönlich haftenden Gesellschafter. Nach Peter Suhrkamps Tod im März 1959 übernahm er alleinige Verantwortung. Er setzte fort, was Suhrkamp mit Autoren wie Martin Walser, Hans-Magnus Enzensberger oder Max Frisch vorbereitet hatte. Den Siegeszug der sogenannten Suhrkamp-Kultur. Eine historisch einmalige Situation, meint Hans-Ulrich Müller-Schwefe, seit 1975 Lektor des Verlags.
Moderne sollte nachgeholt werden und Avantgarde sollte vorangetrieben werden. Was Philosophie und Soziologie betraf, gab es die Frankfurter Schule und die Wiedergewinnung jüdischer Intellektueller für das geistige Leben der Bundesrepublik, also die Namen Adorno, Benjamin, Scholem. Und dann kamen eben die 60er, 68er Jahre. Da hatte er die richtigen Autorinnen und Autoren im Programm und die linke Bewegung jener Jahre auch mit vorangetrieben, ganz klar.
Die brisante Mischung aus Psychoanalyse und kritischem Marxismus prägte das Denken einer ganzen Generation. Die lateinamerikanische Literatur, dann die französischen Philosophen erschlossen neue geistige Horizonte. Die Handschrift des Gestalters Willi Fleckhaus schließlich machte den Suhrkamp Verlag unverwechselbar.
Er hat mit seinem Stil das moderne Gesicht des Verlags geprägt. Die Inhalte waren ja bereits moderne, längst. Aber das Gesicht des Verlags, modern mit dieser rationalen, leichten, enorm wiedererkennbaren Ästhetik, Das war so ein richtiges Markenimage, was er bei Surkamp verpasst hat. Naja, die Spitze war die Bibliothek Surkamp einerseits und andererseits natürlich viel wirksamer und viel breiter bekannt. Die Regenbogenreihe der Edition Surkamp. Das war sensationell, spektakulär und es ist bis heute eigentlich unüberholt geblieben.
Siegfried Unseld hatte die Jahr für Jahr produzierten Titel des Surkamp Verlags einmal mit Jahresringen verglichen, in denen sich zeitgenössisches Bewusstsein abbilde. Wie kein anderer hat der Surkamp Verlag die intellektuellen Debatten und das kulturelle Leben Deutschlands bestimmt.
Ja, was wäre ein Verlag, der das nicht versucht? Einfach nur eine Bücherfabrik, ein Werk, das Unterhaltungsware herstellt, das nur dem Zeitvertreib dient, das würde mich gar nicht interessieren.
Peter Surkamps Wunschtraum von öffentlicher Wirkung und positiver Einflussnahme war in Erfüllung gegangen.
Öffentliche Wirkung und positive Einflussnahme, wie das auch Surkamp-Verleger Siegfried Unseld zur Blüte brachte, darüber sprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vom Schalten und Walten des großen Surkamp-Verlegers Siegfried Unseld erzählt ein Band, der jetzt zum Jubiläum herausgekommen ist. Mehr als 4 Jahrzehnte hatte Unseld ja das Haus geleitet und mit all den großen Namen, die man mit dem Haus verbindet, Thomas Bernhard, Peter Handke oder Hans-Magnus Enzensberger, auch intensive und oft nervenaufreibende Kontakte gepflegt. Dieser Band, der jetzt herausgekommen ist, heißt Reiseberichte und Helmut Böttiger hat das Buch gelesen. Helmut Böttiger, was sind denn das für Reisen, die Siegfried Unseld da unternommen hat? Wen hat er besucht?
Ja, das sind seine Geschäftsreisen und er hat sich angewöhnt, nach seinen Besuchen bei Autoren, bei Verlegern, vor allem auch im Ausland, bei Multiplikatoren, das protokollhaft niederzulegen. Er hatte sie auf seinem Diktaphon seiner Sekretärin diktiert. Und diese Reiseberichte von Unseld, das ist so eine Art heiliger Gral des Surkamp Verlags mittlerweile. Es wurde immer wieder ein bisschen so gemutmaßt, was es damit auf sich hat, wie viel es davon gibt. Und Raimund Fellinger, der langjährige Cheflektor, hat auch immer mal ein bisschen draus zitiert in seinen Editionen, in den großen Briefwechseln von Siegfried Unseld. Und man wurde da schon neugierig, weil da hat man interna erfahren aus dieser Erfolgsgeschichte des Surkamp Verlags nach 1959, die ja wirklich ungeheuerlich ist. Er hat wirklich in den 60er, 70er Jahren Surkamp zum absoluten Olymp der deutschen Literatur gemacht. Und das war so gar nicht vorauszusehen gewesen.
Und Raimund Fellinger hat ja jetzt auch diesen Band noch zusammengestellt. Der ist Ende April gestorben, der langjährige Cheflektor. Ist das auch ein bisschen sein Vermächtnis, dieses Buch?
Ja, er hat ja immer wieder darüber gesprochen und er war eigentlich der Einzige, der das konnte. Er ist nach dem Umzug nach Berlin und generell in den letzten 2 Jahrzehnten ungefähr ja das lebende Gedächtnis des Surkamp Verlags gewesen, weil zwischen dem Verlagsort Frankfurt und dem Umzug nach Berlin, da wurde eigentlich der Verlag ein bisschen neu definiert. Das alte Personal wurde mehr oder weniger ausgetauscht und Fellinger war im Grunde die Kontinuität. Er war der Bescheid wusste und er hat kurz vor seinem Tod diesen Band noch fertiggestellt und von diesen Reisebriefen, den Protokollen von Siegfried Unseld mit seinen Geschäftsverhandlungen, da gibt es mutmaßlich über 1500 Texte und Fellinger hat 35 davon ausgewählt für diesen Band, der immer noch relativ umfangreich ist, also fast 400 Seiten und das sind 35 Perlen, wovon man aber ahnt, es gibt bestimmt auch noch andere.
Das heißt, das hätte auch gar kein anderer so zusammenstellen können, weil er der Einzige ist, der da überhaupt einen Überblick hatte.
Es erfordert, glaube ich, schon ziemlich viel Zeit, diese ganzen Protokolle durchzulesen, das ganze Archiv durchzuforsten. Und Fellinger hat Zeit seines Lebens ja eigentlich gar nichts anderes gemacht, als das Surkamp-Archiv immer auf Vordermann zu bringen. Also er wusste das. Und diese Berichte, er sucht natürlich schon die heraus, die ganz zentral sind. Und es fängt an, als Unseld 1959, nachdem Peter Surkamp gestorben war, sein Amt antritt. Da fährt sofort nach Ost-Berlin, weil das absolut Zentrale waren die Rechte von Bertolt Brecht. Und Brecht hatte ja gesagt, er will bei Surkamp veröffentlichen und in den politischen Verhältnissen mit dem Berliner Ensemble in der DDR. Brecht wurde ja so als eine Art Staatsdichter der DDR auch behandelt. Es war wahnsinnig wichtig für Unseld, da Pflöcke einzuschlagen, also die Rechte für den Surkamp-Verlag weiter zu sichern und zu verhandeln, wie diese Brecht-Ausgabe, die große Ausgabe, Farbe, auf die die DDR natürlich auch großen Wert legte, wie die ediert werden kann, dass Suhrkamp da nicht zu kurz kommt. Und es gab auch später immer wieder Phasen, wo das relativ kritisch war, dass die DDR Brecht als Nationaldichter haben wollte. Und man merkt schon in diesem ersten Protokoll die Unterredungen mit Helene Weigel, der Witwe von Brecht, und wie geschickt Unselz da vorgeht. Also er war schon ein sehr gewiefter Taktiker und hatte immer das Wohl des Suhrkamp-Verlags im Auge. Und das gelang ihm durch seine persönliche Art, da tatsächlich auch die Dinge durchzusetzen, die er wollte, ohne zu sehr aufzutrumpfen. Das ist so eine Art Geheimnis. Man hat Siegfried Unselt eigentlich, wenn man ihn so erlebt hat, man hat ihn jetzt nicht sofort dafür für geeignet gehalten, mit so schwierigen, sensiblen Materien, so ganz empfindlichen Schriftstellern, die natürlich alle glauben, sie seien Nobelpreis würdig, dass er mit denen umgehen konnte und auch solche Verlagsverhandlungen politischer Art führen konnte. Und man merkt in diesen Protokollen, wie sensibel er war, auch wie er sich zurücknehmen konnte, wie er auf die jeweiligen Interessen, zumindest scheinbar, der anderen eingehen konnte. Also das ist schon hochinteressant. Es ist wirklich ein literaturgeschichtliches Dokument ersten Ranges.
Aber offenbar ja auch ein geschichtliches Dokument. Ist das denn auch so chronologisch zusammengestellt, dass man da auch so eine Reise, eine Zeitreise durch die BRD macht?
Ja, das ist chronologisch angeordnet. Das fängt eben mit dem Besuch in Ostberlin an. Das letzte ist so um das Jahr 2000 bei der Beerdigung von Hermann Lenz. Und dieser Durchgang durch die Geschichte ist natürlich eine Begleiterscheinung. Der Suhrkamp Verlag war in den 60er, 70er Jahren das Signal für die deutsche Literatur. Und man kann da verfolgen, wie Unselt diesen Verlag zu dieser Suhrkamp-Culture, wie George Steiner dann relativ früh schon sagte in den USA, wie er das fertigbrachte, diesen Namen zu einem Markenzeichen zu machen. Und ganz spannend fand ich persönlich Anfang der 60er Jahre eine Einladung beim damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard, den man kaum noch kennt. Das ist der mit der Zigarre und dem Wohlstand und dass die deutsche Ökonomie, der stand für das Wirtschaftswunder. Und das war ein vertrauter Kreis, ein intimer Kreis von kulturellen Größen, die ihn beraten sollten. Da war Siegfried Unselt als Verleger des Suhrkamp Verlags dabei, aber es waren eben alte Recken, wo man merkt, die Kontinuität zum Nationalsozialismus und die doch sehr verkrustete konservative Struktur der CDU, die ja die absolute Mehrheit hatte, wer da eingeladen war, das entsprach nicht den Zeitstimmungen Anfang der 60er Jahre. Und Unselt hält das sehr genau fest, ohne sich da zu sehr in etwas hineinzusteigern. Aber wenn er zum Beispiel einen Satz von Ernst Dünger zitiert, der natürlich dabei war als kulturelle Größe, Ernst Dünger sagt, er hält es gar nicht für gut, wenn deutsche Autoren ins Ausland reisen. Und es ging um internationale Verflechtungen. Es ging darum, in den 60er Jahren internationale Beziehungen zu schaffen, vor allem in Europa Zusammenarbeit. Und dieser Satz von Ernst Dünger zeigt schon sehr viel, gegen was Unselt ansteuerte und wie er dann vorsichtig Änderungsvorschläge einbringt. Das nimmt eigentlich vieles von dem vorweg, was in den 70er Jahren dann praktiziert wurde, natürlich von Willy Brandt. Man merkt, dass Unselt in der Zeit genau wusste, worauf es ankam. Und das kam eben auch dem Suhrkamp Verlag zugute.
Und dieser Suhrkamp-Culture oder Kultur, die Sie schon erwähnt haben, gibt es die denn heute noch? Wie sehen Sie das?
Es gibt sie durch diese Edition der Unseltschen Protokolle. Da merkt man den Geist des Hauses Suhrkamp, der natürlich immer noch als Orientierungspunkt da ist. Aber wenn man so Perlen sieht, Unselt beschreibt einmal um 1970 ein Mittagessen mit Samuel Beckett in Paris. Und er hat dann unvorsichtigerweise den jungen Autor Peter Handke mitgenommen zu diesem Mittagessen. Und er regt sich wahnsinnig über diesen Handke auf, der auf Beckett gar nicht eingeht, überhaupt nichts sagt. Und Beckett fragt diesen jungen Erfolgsautor sogar, wie es denn ist mit der Publikumsbeschimpfung und diesem Stück Kaspar, das so Furore macht. Und Handke will von dem gar nichts wissen, fragt ihn dann bloß, haben Sie einen Fernseher? Und als Beckett bejaht, stellt Handke die einzige zweite Frage, die er überhaupt an Beckett stellt. Und was schauen Sie da an? Und Beckett sagt dann, naja, Cricket, Rugby, auch Fußball. Und das ist dann alles. Und Unzel trägt sich wahnsinnig über Handke auf. Aber gleichzeitig ist es also wie in so einem Vergrößerungsglas merkt man, was da alles versammelt war und wie Unzel mit allen konnte. Und das ist natürlich ein Maßstab auch bis heute. Und man merkt es ein bisschen, das Personal ist zwar ausgetauscht worden. Der Umzug nach Berlin hat den Charakter des Surkamp Verlags stark verändert. Aber wenn man das Programm anschaut, muss man sagen, es ist immer noch einer der spannendsten Verlage. Es gibt da ein sehr gutes Lektorat. In veränderter Zeit merkt man, dass was Unzel da angelegt hat, das wird schon noch gepflegt, das kann man schon sagen. Und durch diese Reisebriefe merkt man allerdings auch, dass man Unzel nie hat unterschätzen müssen. Also man hat ihn immer ein bisschen unterschätzt und jetzt entsteht so ein Bild eines wirklich großen Verlegers.
Und man wird als Kritiker wahrscheinlich ein bisschen wehmütig, wie wichtig Gegenwartsliteratur auch mal sein konnte.
Wie viele Summen Autoren damals verdienen konnten, das ist geradezu unvorstellbar. Handke, Thomas Bernhard reden immer nur von Geld oder Max Frisch. Und das sind Größen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Helmut Böttiger über ein Buch, das der Surkamp Verlag zu seinem 70. Geburtstag herausgebracht hat. Siegfried Unzelt, Reiseberichte, herausgegeben von Raimund Fellinger zum Preis von 26 Euro.
Sommerbücher.
Ich bin Elke Schlinsuk, Redakteurin in der Lesart. Meine Sommerbuchempfehlung ist die herrliche Road Novel von Freddy Gareis. Mit seinem Fahrradbuch von Tel Aviv nach Berlin ist er da geradelt, hat er mich schon begeistert. Und jetzt macht er nichts weniger, als kurzerhand seine Hamburger Altbauwohnung aufzulösen, das Notwendigste in einen alten, klapprigen Chrysler zu packen und darin viele Monate mit seiner Freundin zu leben. Vier Räder, Küche, Bad heißt das Buch und es erzählt von der Freiheit, im Auto zu leben. Es ist diese einfache wie schöne Idee, sich wenigstens für eine Zeit mal aus diesem Alltagskorsett zu stehlen. Buchstäblich, da reichen 12 Bananenkisten, die man in so einen Ami-Schlitten stapelt. Da drauf eine Matratze und fertig sind diese herrlichen 4 Quadratmeter. Und ich finde es interessant, dass sie hier nicht als Outlaws oder Hippies leben, die beiden. Abendkleid und Anzug kommen selbstverständlich mit. Sie arbeiten weiter, sie recherchieren für Filme, Lesungen machen sie, das Leben geht weiter. Und das Interessante ist, wie sie mit dem Einzug ins Auto eigentlich dieses alltägliche Koordinatensystem beiseite lassen. Sie lernen, diese Zeit besser zu nutzen, viel intensiver. Und wer so reist, lernt natürlich ganz ungewöhnliche Orte kennen. Wer kennt schon das Thüringer Meer? Das ist wirklich ein freundlicher, ganz hellwacher und so anderer Blick auf unser Land. Und wir kriegen nicht nur mit, dass wir nicht nur unser Leben entrümpeln können, sondern eigentlich auch unseren Geist. Einer der ersten Sätze, der bringt es gleich auf den Punkt. Wir tauschten 4 Wände gegen 4 Räder. Und dazu mussten wir unseren Besitz minimieren, dass er auf 4 statt auf 70 Quadratmeter passte. Dieses Buch liest man am besten unterwegs, an all diesen möglichen, ja und so wenigen Orten in diesem verrückten anderen Sommer. Und wenn wir jetzt schon so viel Altgewohntes in Frage stellen, dann mit diesem Buch vielleicht umso mehr.
Meine Kollegin Elke Schlinsog liest also 4 Räder, Küche, Bad von Freddy Gareis. Das Buch erscheint jetzt im Juli im Berliner Malik Verlag und es kostet 26 Euro. Wir haben schon ausführlich über 70 Jahre Surkamp gesprochen. Es ist aber tatsächlich ein Zufall, dass wir jetzt auch noch eine Surkamp-Autorin in der Sendung haben, Nina Bussmann. Sie hat gerade ihren 3. Roman bei Surkamp veröffentlicht, Dickicht. Ein Buch, das erzählt von 3 seltsam verlorenen Menschen in der Großstadt. Sie wurde dafür im Vorjahr mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet und ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Bussmann.
Hallo.
Bevor wir in Ihren Roman einsteigen, wie ist das so, wenn man so als ganz junge Autorin in so einen Verlag kommt, wo diese ganzen großen Namen herumgeistern? Wir haben es ja gerade gehört, Beckett, Handke, was weiß ich. Wie war das für Sie? Wie fühlen Sie sich da aufgehoben?
Also ich kann, wichtiger als alles andere, glaube ich, dass ich sagen kann, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ich weiß natürlich auch gar nicht, wie es woanders wäre, weil ich immer nur dort war, aber ich habe das Gefühl, ich kann da machen, was ich will und werde sehr sorgfältig lektoriert und betreut. Und das ist schön. Und als ich da hinkam, ich war ja auch nicht mehr ganz jung. Also ich war Anfang 30 und ich glaube, dass ich viel von dem, was das alles bedeutet, also entweder ausgeblendet habe oder gar nicht so richtig mitbekommen habe oder vergessen habe. Oder also ich hatte auch vergessen, dass ich ganz früher gar nicht dahin wollte, weil ich immer dachte, ich muss auch zu einem jungen Verlag, weil ich selber jung bin. Und als es sich dann aber so gefügt hat, dass es da auch einen jungen Lektor gab, der gesagt hat, warum denn nicht, habe ich mich gefreut.
Das Lektorat bei Suhrkamp ist ja auch legendär. Arbeiten Sie da ganz eng mit Ihrer Lektorin, wenn Sie im Text noch drinstecken auch, oder geht es erst hinterher los?
Also es machen ja alle anders und ich habe es auch bei jetzt verschiedenen Büchern jeweils anders gemacht. Bei dem jetzt haben wir tatsächlich sehr früh angefangen zusammenzuarbeiten. Das war auch gut.
Der Text heißt nicht nur Dickicht, der ist auch irgendwie ein dichtes Geflecht aus Personen, Gefühlen, Abhängigkeiten. Es gibt drei Hauptfiguren, Ruth, Max und Katja. Ich stelle das mal kurz vor. Ruth hat mit einer Abhängigkeit von Alkohol zu kämpfen. Ganz am Anfang liegt sie nach so einem Sturz in einer Klinik. Dort trifft sie auf Katja, die so ein Coaching macht für andere und die sie dann bei sich aufnimmt und auch in so eine Abhängigkeitsschleife reingezogen wird. Dann gibt es noch Max, der möchte am liebsten aussteigen. Der kennt auch Ruth. Das sind alles so Suchende. Was suchen diese Figuren eigentlich, habe ich mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt.
Ja, ich glaube, das wissen Sie selber nicht so genau. Was zumindest zweien, also den beiden Jüngeren auf jeden Fall vorschwebt, ist, glaube ich, schon so, dass man das Leben irgendwie verbessern kann. Also mit einem Programm oder einem Projekt oder mittels der Kraft der Gedanken. Und dann stellen die aber auch schnell fest, dass das Leben einem einfach immer so zu nahe kommt. Also man kann wirklich, man kann eine politische Theorie haben oder eine Vision und dafür gibt es eine Faszination. Aber was sie viel früher, glaube ich, zu spüren bekommen oder wonach sie wirklich suchen, so ein Aufgehobensein. Also sie wissen genau, sie sind angewiesen auf andere Leute oder hoffen vielleicht, das alleine zu schaffen, aber merken dann eben doch, man ist zwar existenziell alleine oder es gibt so ganz viele Dinge, die einem auch einfach begegnen in dieser Welt. Also es wird einem ja einerseits suggeriert, du bist verantwortlich für dein Leben und du kannst das alles, du musst nur das richtige Programm verfolgen und das musst du dann aber auch, sonst bist du selber schuld. Und bei Ruth ist das natürlich so ein bisschen anders. Die ist deutlich älter und macht sich wirklich gar keine Illusionen mehr und ist ja einfach wirklich eingenommen und beschäftigt mit der Sucht.
Sie haben ja ganz am Anfang, gibt es so Texte, da sagt die Erzählerin, dass sie eben keine Wut, keinen Zorn entwickeln kann, dass nur ihr Bruder das hatte. Und ich habe mich gefragt, ob diese Reflexionen über bestimmte Gefühle, die in dem Text vorkommen, ob die drei auch deshalb vieles einfach so geschehen lassen, weil sie gar nicht in der Lage sind, so einen Widerstand zu entwickeln.
Na, sie haben ja schon große Beharrlichkeit alle in dem, was sie meinen, was jetzt so ihre unmittelbaren Ziele sind. Die verfolgen sie durchaus und blenden dabei oder so denken einfach an viele andere Sachen nicht. Und, ja, ich glaube, die sind einfach zu beschäftigt, irgendwie so in größeren Bögen zu denken.
Aber haben Sie denn mit diesen Überlegungen zu den Gefühlen zum Beispiel, es gibt auch noch Texte über Kristalle und deren Struktur, das kam mir vor, als wäre das so eine wissenschaftliche Laborsituation, die Sie erstmal schaffen und dann einfach dieses Geflecht, dieses Dickicht untersuchen?
Es sind tatsächlich, also was ich mir dazu überlegt habe, ist, das sind Aufzeichnungen von Katja, die ja diese Coaching-Ausbildung auch macht und so versucht, die Psyche oder auch das menschliche Zusammenleben irgendwie steuerbar zu machen für sich. Und was sie da hat, ist also zumindest das ist der Versuch eines analytischen Zugangs. Also sie will verstehen, was da passiert und in welchem größeren Zusammenhang das steht. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn man sowas intellektuell erfasst hat, dass man es dann auch für sich, also dass man dann von da zu einer Methode kommt und diese Methode wendet man dann an und dann funktioniert das Leben.
Sie bleiben ja relativ vage, fand ich, was diese Figuren eigentlich in diese Situation geführt hat. Haben Sie selber dabei deren Vorgeschichte im Kopf gehabt oder haben Sie auch sich diesen Ausschnitt aus dem Dickicht einfach nur angeschaut?
Ich hatte die ungefähr im Kopf, aber ich fand das eigentlich interessanter, das nicht bis ins Ende, also auch so eine Kausalitätskette, so eine eindeutige zu haben, wo man genau weiß, das ist in der Kindheit schiefgelaufen und deswegen ist das jetzt so.
Es gibt ja am Anfang auch eine Passage, habe ich schon gesagt, über Kristalle. Und in Ihrem ersten Roman ging es auch um Erdformationen, um Risse. Verstehen Sie sich auch so ein bisschen als Geologin der Gegenwart?
Ich verstehe mich überhaupt nicht so, aber es fasziniert mich, diese...
Wäre die Frage, in was für Mentalitätszeitalter wir dann gerade wären, wenn man die Welt so anschaut.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist richtig, dass ich bisher in allen Texten irgendwie immer wieder darauf gekommen bin. Und ich glaube, es ist vor allem wirklich irgendwie die Freude daran, mir etwas auch drauf zu schaffen, womit ich eigentlich gar nichts zu tun habe und wo ich ja auch wirklich außen bleibe. Also ich sehe da schöne Sprachbilder, aber das sind ja keine Sprachbilder, die bedeuten ja was. Hm. Und auch für sich und auch nicht nur als Metapher für, was bei uns los ist.
Ein anderes großes Thema, was mir in dem Buch aufgefallen ist, ist das Verschwinden. Der Max will eigentlich raus, der möchte am liebsten irgendwie ganz was anderes machen. Und der Rausch, das Trinken, mit dem Ruth zu tun hat, das ist ja auch so eine Art, sich auszuhebeln oder eben zu verschwinden. Auch die Katja, verschwinden die Haare, die hat diesen kreisrunden Haarausfall. Das ist, glaube ich, auch in Ihren früheren Büchern schon Thema gewesen. Was fasziniert Sie denn an diesem Wunsch, verschwinden zu wollen?
Auch da bin ich nicht ganz sicher, ob das eigentlich der Wunsch ist oder ob nicht der wahre Wunsch, der nach Nähe ist oder der danach etwas festzuhalten. Und also gerade der Rausch ist ja auch so etwas, was, also natürlich kann das eine Betäubung sein und ein Ausweichen, aber auch etwas, was mir zumindest vermeintlich die Dinge viel klarer und deutlicher zeigt oder wo auch Hemmungen fallen und wirklich so ein ganz anderer Zustand erreicht wird.
Und haben Sie jetzt durch die Analyse dieses Gefühlsdickichts auch von Abhängigkeiten und Co-Abhängigkeiten was verstanden, was Sie auch untersuchen wollten?
Ich glaube, ich habe etwas mehr über diese Figuren rausgefunden, aber ich könnte da jetzt kein Ergebnis präsentieren, wie man es machen soll.
Das muss, glaube ich, ist auch an dem Buch das Interessante, dass das ja jedem selbst überlassen bleibt, welchen Weg er in dem Dickicht auch findet an Erkenntnis. Nicht. Jetzt sind Sie ja schon seit einer Weile am Land. Sie sind auch hier zu uns gekommen. Sie haben ein Stipendium am Künstlerhof Schreyan. Da schreiben Sie ein Hörspiel. Worum geht es denn da? Haben Sie es schon angefangen?
Da bin ich auch noch am Suchen. Es geht um einen gemeinschaftlichen Lebenszusammenhang, also wahrscheinlich an der Landkommune.
Und das setzt ja dann ein bisschen daran an Dickicht. Da gibt es ja auch so Kommunen und Kollektivideen, die da so ein bisschen.
Ja, es gibt immer wieder den Wunsch, etwas gemeinsam zu machen.
Nina Bussmann, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Und der Roman Dickicht ist beim Surkamp Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Und übrigens am Freitag in der Sendung Zeitzeichen gibt es auch noch mal was zu Surkamp mit vielen prominenten Autoren am Freitag in den Zeitfragen ab 19.30 Uhr. Seit fast 40 Jahren gibt es den Max-und-Moritz-Preis, der als wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comickunst im deutschsprachigen Raum gilt. Und auch wenn in diesem Jahr der dazugehörige Erlanger Comic-Salon abgesagt werden musste, der Preis wird trotzdem vergeben in ganz unterschiedlichen Kategorien, also Comics für Kinder und Jugendliche oder deutschsprachige und internationale Comics. Insgesamt sind 25 Titel im Rennen. Regina Voss kennt sie alle. Was ist denn Ihr persönlicher Favorit?
Ja, bis auf einen einzigen konnte ich das jetzt nicht eindampfen, aber es gibt zwei, die bei mir das Rennen machen. Das ist Mikael Ross mit Der Umfall, tatsächlich mit M, und Tina Brenneisen mit dem Buch Das Licht, das Schatten lehrt. Das erste erzählt die Geschichte von einem Jungen mit geistiger Beeinträchtigung und Tina Brenneisen beschäftigt sich aus persönlicher Betroffenheit mit dem Thema Todgeburt.
Wir können uns ja das erste Mal anschauen, das Album mit dem merkwürdigen Titel Umfall mit M. Worum geht's da? Was bedeutet dieser Titel?
Ja, kurz nur, es ist eben dieser junge Noel oder vielleicht ist er auch ein junger Mann. Er weiß es selber nicht so ganz genau, er kennt sein Alter nicht und er lebt ganz in einer sehr engen Beziehung mit seiner Mumsi, das ist die Mama. Die sind wirklich ganz liebevoll miteinander, aber ausgerechnet an seinem Geburtstag fällt die Mutter um und das ist eben dieser Umfall, der Titelgebende. Und sie kann sich nicht mal um ihren Sohn kümmern und er muss umziehen. Also plötzlich ist wirklich alles anders. Und er kommt in ein inklusives Dorf, nenne ich es mal. Da leben 800 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder anderen Beeinträchtigungen.
Das klingt ganz schön eng für einen Menschen, der vorher die ganze Zeit zu zweit mit seiner Mamsi gelebt hat.
Ja, definitiv. Das ist eine absolute Umstellung. Aber wie ich finde, nicht nur für den Jungen, sondern auch für die, die dieses Buch, dieses Comic lesen. Also ich hatte manchmal auch so leichte Überforderungsgefühle, weil da ist eine Quirligkeit in diesem Dorf und eine Kommunikation. Und er wird gleich begrüßt mit "Hey, sexy Typ" oder so ähnlich. Und er muss erstmal lernen, wem kann ich hier vertrauen? Wie muss ich auf die einzelnen Personen reagieren? Was kann ich ernst nehmen? Was ist einfach nur Macke?
Und wie sieht das Ganze aus? Wie ist das zeichnerisch umgesetzt?
Ja, bunt. Also zeichnerisch ist es wirklich bunt. Michael Ross hat sich nach vielen Bleistift-Comics dafür entschieden, Buntstifte zu nehmen. Und das ist toll, weil man wirklich sieht, wie sind die Gefühle. Also er drückt mal heftig aus, es ist auch mal zart, es ist wirklich sehr lebendig. Nur die Hintergründe sind am Computer koloriert.
Und passt das gut mit der Sprache zusammen?
Na, auf der Textebene hat sich Michael Ross wirklich für die radikale Perspektive von Noel entschieden. Er hat dort ja lange recherchiert und wirklich den Leuten zugehört. Und das merkt man. Er bleibt in der Logik von Noel, er bleibt in der Sprache von Noel. Auch da hat der Leser zu tun oder die Leserin.
Also hat Ihnen gut gefallen und Sie begeistert?
Ich bin absolut begeistert. Es ist auch wirklich also zeichnerisch auch hohe Kunst, sehr filmisch, farblich toll. Ist super.
Und da war ja noch ein anderes Comic, was Sie genannt haben am Anfang, Das Licht, das Schatten lehrt von Tina Brenneisen. Da sieht man auf dem Umschlag ein Paar, das durchs Gras läuft. Wer sind denn diese beiden?
Ja, das sind Tina Brenneisen und ihr Freund. Und ich habe ja fast den Eindruck, die laufen so mutterseelenallein über die verlassene Weltkugel. Ja, die müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihr Sohn nicht bei der Geburt, sondern wirklich tot zur Welt kommt. Und Tina Brenneisen beschäftigt sich eben mit dieser Auseinandersetzung. Wie können wir dieses Trauma verarbeiten?
Das klingt jetzt nicht so nach so einem einfachen Comic-Thema.
Nein, das ist tatsächlich, also auch da hatte ich zu tun. Es ist so, dass Tina Brenneisen ganz schonungslos das erzählt. Also sie zunächst leben die beiden ganz zurückgezogen. Sie ziehen die Gardinen zu und schon der Weg zur Mülltonne wird eigentlich so eine Horrortour, weil dann steht die Nachbarin vor Tina und fragt, was ist denn nun geworden? Also sie kommen eigentlich zunächst gar nicht so richtig ins Leben. Und auch die Gedanken hängen immer in diesem Konjunktiv fest. Denn sie haben sich ja darauf vorbereitet, Eltern zu sein. Sie haben ja geträumt und sie haben natürlich auch ganz praktisch ihre Wohnung umgestellt. Das ist erstmal alles vorbei.
Und bestimmt das die ganze Geschichte? Weil sowas lässt sich ja nicht so lange durchhalten als Grundton.
Nein, natürlich verändert sich im Laufe der Zeit etwas, obwohl Tina Brenneisen eben sich dagegen wehrt, dass die Zeit alle Wunden heilt. Sie versuchen erstmal über teilweise kuriose Rituale wieder ins Leben zu kommen. Sie geben sich Sozialpunkte dafür. Wer schafft es, einen Außenkontakt herzustellen? Wer bringt den Mülleimer runter? Und dann fangen beide auch an zu arbeiten, ihr Freund, und sie fängt eben an zu zeichnen. Aber auch da wird sie praktisch in biografische Wunden richtig reingezogen. Sie sitzt auf einem Sessel, der ihr ihre Mutter geschenkt hat. Und die Mutter, ihre Familie, ist überhaupt keine Hilfe bei dieser Verarbeitung. Die negieren das, dass man ein Kind betrauern kann, was ja eigentlich nicht wirklich sichtbar lange auf der Welt war.
Also ganz was anderes als ein Unfall, oder gibt es doch irgendwelche Korrespondenzen? Denn beides hat ja zumindest was mit einem ganz persönlichen Erleben zu tun.
Ja, von der Thematik natürlich grundverschieden, aber beide beherrschen die große Kunst, wirklich für seelische Zustände Bilder zu finden. Also Michael Ross macht das sehr körperlich, da geht das Innere ins Außen. Also er lässt wirklich die Gesichter mutieren. Die Menschen sind unheimlich kräftig gezeichnet, die sind sehr in Bewegung. Und Tina Brenneisen dagegen schafft Bildmetaphern, ganz fantastische, aber auch total bedrückende. Also sie zeichnet mal einen Sarg statt ihres eigenen Bauches oder versucht, einen See mit Steinen zu füllen in so einer fast expressionistischen, holzschnittartigen Ausdrucksweise.
Was ist Ihnen denn noch aufgefallen auf der Nominierungsliste, wo Sie dachten, boah, das ist toll, dass das da drauf ist?
Na, ich stehe ja auch auf Kindercomics und da hat sich ja viel getan. Das ist ja nicht mehr nur süßlich. Da gibt es zum Beispiel Ariol, das ist ein kleiner Esel. Da heißt es so schön im Klappentext, ein Esel wie du und ich. Und der steht eigentlich für eine Veränderung im Kindercomic-Bereich. Also die Autorencomics haben sich ja auch sehr zu persönlichen Geschichten entwickelt. Das gibt es jetzt auch im Kinderbuch oder im Kindercomic. Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, die ganz kleine, normale Probleme haben. Das ist toll. Von Marc Boutavant ist das, glaube ich, Band 7. Und dann natürlich noch Anke Kuhl mit Menno, auch so eine ganz einfache Geschichte.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Das ist super. Ne? Westdeutsche Kindheit, aber auch unspektakulär und trotzdem für Kinder ganz, ganz toll. Ja, und was absolut auffällt, es gibt viele doch feministische Comics, die sich mit dem Thema, wie werde ich zur Frau gemacht, wie werde ich Frau, beschäftigen.
Gab es auch was, wo Sie sich geärgert haben oder wo Sie gedacht haben, naja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen oder das fehlt total auf dieser Liste?
Nein, da ist eine große Bandbreite abgebildet. Das Gefühl habe ich nicht. Womit ich immer nicht so viel anfangen kann, sind so Comic-Strips, die vorher in Tageszeitungen erschienen sind und dann eben als Buch veröffentlicht werden. Ich kann die Idee schon verstehen, man möchte da noch mal eine Ewigkeit herstellen. Das ist mir manchmal zu viel, dann so ein schickes Cover drum zu machen. Ich liebe einfach auch diese Comics, die eben nur für die kurze Lektüre einer Zeitung da sind und dann einfach weg sind.
Regina Voss, vielen Dank. Und wer dann das Rennen macht, das wissen wir am 10. Juli, dann wird der Max- und Moritz-Preis diesmal im Netz als Videostream verliehen.